Jesus, ich lobe dich und ich preise dich. Du bist der Fels, wo unser Leben draufsteht. Halleluja, wie gut ist das denn? Ja? Wow, so gut, Jesus. So gut, heute hier zu sein. So gut, dass du ein Gott bist, der uns liebt und ein Gott bist, der ein Fels ist, ja, wo wir unser Leben draufstellen können. Amen, Amen. So gut, so schön, dass du da bist. So schön, natürlich auch, dass ich da bin. Genau, ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit euch zu verbringen. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt. Ja, der FC Basel ist Schweizermeister geworden. Ja, einige freut es. Andere ja nicht. Egal, ich sage jetzt nichts dazu. So. Genau. Aber ich rede ja Berndeutsch. Gut. Lassen wir das. Gut, wir sind ja in einer Serie, die heisst «Die Bibel». Und eine wunderbare Serie. Wir haben heute den zweiten letzten Sonntag. Und in der Serie «Die Bibel» geht es ja darum, dass wir die verschiedenen Schreibstile, die in der Bibel sind, die verschiedenen Texte, die du kannst lesen, sind ja verschieden geschrieben, in einem verschiedenen Stil. Und wir schauen die verschiedenen Schreibstile an, die in der Bibel wir finden. Und es gibt vier verschiedene Schreibstile, sagt man. Und die wollen wir ganz schön zusammen anschauen. Der erste ist Geschichte. Wir sagen, dass zwei Drittel von der ganzen Bibel ist in diesem Stil geschrieben ist, also geschichtlich zu verstehen. Dann ist Poesie ist in der Bibel, es kommen Briefe vor in der Bibel und Prophetie. Das sind so die vier verschiedenen Schreibstile, die wir in dieser Serie anschauen. Wir schauen heute schauen wir Briefe an. Briefe, wie Briefe zu verstehen sind. Gell, Briefe ist auch immer etwas ganz Spezielles. Also du musst wissen, wenn wir heute über Briefe reden, dann machen wir heute etwas ganz Spezielles. Ja. Wir machen heute etwas, was man nicht immer macht. Vielleicht hast du das auch schon gemacht, ich weiß es nicht. I don't know. Aber es ist etwas Spezielles, weil ich meine, wir schauen heute Briefe an, die Paulus an Kirchen geschrieben hat vor 2000 Jahren. Also die sind voll nicht an uns adressiert. Ja. Und so, ich weiß nicht, hast du auch schon Post gelesen, die nicht an dich adressiert war? Ist so ein bisschen, vielleicht machen wir heute etwas Verbotniges. Ja. So ein bisschen, ist ein bisschen gefährlich, gell? Also wir lesen heute Briefe, die gar nicht an uns adressiert sind eigentlich. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast und das ist ein komisches Gefühl, gell? Oh, wenn du weißt, du kennst die Person und ist im Büro und so, aber gleich ist der Brief nicht an dich adressiert. Das ist irgendwie schräg oder immer schräg. Hast du schon ein Päckchen auf da, vielleicht, das nicht an dich adressiert war? Und hast du gleich auf da, und nachher hast du gedacht, das ist schon das Ding, was ich denke. Und ich stelle dir vor, es wäre ein goldiger Glon drin gewesen oder irgendwie. Egal, es wäre irgendetwas Ding gewesen, was du nicht erwartet hättest. Oder es ist auch so, als kennst du das irgendjemand, zeigt dir ein SMS. Er sagt, das SMS musst du unbedingt lesen, mega lustig, hat mir einen Witz geschickt. Oder? Und dann hast du so das Nattel, oder hast so in der Hang, oder? Wo gar nicht dir gehört. Gell? Und schon alleine das ist ein komisches Gefühl. Oder? Heute hast du das ganze Leben von den Leuten in der Hang. So. Mega krass, gell? Und dann liest du das so. Oh, und dann musst du lachen. Mega lustiger Witz. Und nachher weißt du nicht, was du mit dem Nattel machen willst. Ja, willst du jetzt zurückdrücken? Und dann siehst du den ganzen SMS-Ablauf oder WhatsApp-Ablauf. Das ist eh auch ein privat, oder? Willst du einfach zutun? Und dann siehst du das Hintergrundbild. Ja, pfff, ist vielleicht auch ein privat. Oder was machst du jetzt mit dem Nattel? Hey, hast du es wieder da? Das ist immer ein schräg, oder? Oder es ist so, vielleicht bist du auch schon mal, hast du gute Freunde in irgendeiner anderen Stadt und du hast dort auch schon dürfen übernachten. Vielleicht. Und sie sind irgendwie, am nächsten Morgen sie müssen arbeiten. Und sie hat gesagt, hey, mega easy, du bist herzlich willkommen. Weil du bist irgendwie halt, ist irgendwie in der Stadt auf, hast Übernachtungsgelegenheit gesucht, oder kommst du heim von dort, weil weit weg, irgendwie in Bern oder so. Und nachher, sagen sie, ja, das ist Stuttgart, egal. Und nachher, sagen sie, ja, okay, easy, völlig egal, du kannst da übernachten. Weißt du, morgen muss ich arbeiten, ist offen, du hast einfach den Schlüssel, schlussendlich nachher in die Briefkasten, gell, und nimmst einfach alles, was du willst, gell. Da hast du, morgen ist die Küche, du hast einfach auf, da, Kühlschrank, so. Und dann bist du hier allein in dieser fremden Wohnung, die dir nicht gehört, und du kennst die Kollegen, vor 10 Jahren hast du sie gut kennt, aber jetzt kennst du sie vielleicht nicht mehr so. Und dann bewegst du dich in dieser Wohnung so, und dann weisst du nicht so genau, was jetzt wirklich, welches Schäfchen das alles darfst auftun und welches nicht und so. Und das ist immer so ein komisches Gefühl. Und genau das machen wir heute Abend auch. Wir lesen nämlich Briefe eben, die gar nicht an uns adressiert sind. Und das ist eine sehr spannende, hochspannende Message heute Abend. Ich bin aber dankbar, dass die Briefe in der Bibel zu finden sind, dass der Paulus Briefe geschrieben hat und dass wir die Bibel genommen haben, weil ich glaube, wir können viel lernen von dem, was der Paulus an die Kirchen, an die Christen in diesen verschiedenen Kirchen zu dieser Zeit geschrieben hat. Wir haben verschiedene Briefe, wir finden 21 verschiedene Briefe im Neuen Testament. Und zwar 13 Briefe hat der Paulus geschrieben, 3 Briefe der Johannes, 2 Briefe von Petrus, 1 Brief von Jakobus, 1 Brief von Judas und 1 Brief, weiß man nicht von wem. Und das Erste, was du musst wissen heute Abend, was ich dir möchte mitgeben möchte, ist, wenn du in den Briefen liest, ist, du hörst immer nur die eine Seite. Oder du liest respektive immer nur die eine Seite. Wenn du also einen Brief liest in der Bibel, du weißt nicht, was die Frage wirklich war. Du weißt nicht, was die Antwort war, vielleicht von einem anderen Brief, genau. Du weißt es nicht. Du liest einfach nur die Seite, was der Paulus geschrieben hat. Aber die andere Seite weißt du nicht. Du hast, es ist eine einseitige Angelegenheit, wenn man so einen Brief liest in der Bibel. Du musst wissen, Briefe sind kein Roman, Briefe sind auch keine Geschichte, auch keine Poesie, auch keine Prophetie, das sind Briefe. Und du liest immer nur die eine Hälfte. Es ist so wie, ich möchte euch das mit einer Geschichte erzählen. Stell dir vor, du bist im Zug. Hockst in deinem Abteil, dann ist im Abteil nebendran hockt jemand. Und schon überall hocken Leute, aber die Person, ein Mann, hat das Telefon, läutet bei ihm, er nimmt ab und sagt, «Hoi Franz!» Und ich denke so, was für ein Name. Ja. Taufe mein Kind auch mal Franz. Gut, nein, egal, lassen wir das. Nimmt ab und sagt, «Hoi Franz, ah, geht's gut, läuft's und so.» Läuft nicht so. Ah, es läuft nicht gut mit dir, hä? Und dann denke ich so, Beziehungsprobleme auch, hey, läuft nicht gut mit dir. Okay. Ja, das hatte ich bei mir auch schon gehabt. Dann dachte ich so, oh, hoppla. Dann sagte ich so, ja, schau Franz, du musst einfach Folgendes machen. Am besten kickst du dir mal so richtig eins ins Arsch. Und dann dachte ich so, hoppla, geht's, Mann. Kannst doch nicht, Mann, sind das für Beziehungstipp? Was, kickst du dir mal eins ins Arsch? Und dann hörst du so dran und wieder so reden. So, und so. Ah, das hast du schon gemacht? Okay. Ja, ja, am besten lasst sie in dem Fall einfach so richtig voll laufen. Und dann dachte ich so, ja, ich meine, hallo, was ist das für ein? Hey, geht's noch? Zuerst, ich meine, Beziehungstipps, kickst du dir an und dann sagst du noch, lass sie voll laufen. Und dann dachte ich so, okay, dann geht die Geschichte weiter. Und dann hörst du den anderen Typ am Telefon, der dann in deinem Abteil im Zug. Und sagt so, okay, voll ist sie auch schon. Ja, der hilft nur noch eins. Ja, am gescheitsten, fahrst mit dir auf Deutschland, in einen Wald und lass sie dort stehen. Und dann hoch so in die Wappen und denke so, hey, jetzt muss ich jetzt die Polizei rufen? Oder ja, ich meine, ich weiß ja nicht genau, oder? Und du bist schon langsam ein bisschen nervös, oder? Und dann kommt aber der entscheidende Satz, der uns alle entspannt. Und dann sagt der Typ einen dran, ja, schau, Franzi, hat er es immer gesagt, wenn du eine alte Vespa kaufst, dann manchmal geht sie und manchmal geht sie nicht. That's it. Ja. Und schau, in der Bibel ist genau das Gleiche. Du hörst oder du lesest in den Briefen immer nur die eine Seite. Und manchmal ziehen wir noch einen Trugschluss daraus. Es ist so wie bei diesem Bild, das ich euch zeige. Ich habe euch das Bild mitgenommen von einem Kajakfahrer. Und der Kajakfahrer, der denkt so, wow! So schön, bei uns ist so wüst, es regnet. Also Schaffhausen ist ja so schön. Aber wenn es wüst ist, ist es halt einfach auch wüst. Ich meine, es regnet, es ist verhangen, es ist kalt. Und wenn du kommst, wo ist der Frühling, wo ist der Sommer? Oh nein, kommt schon der Herbst wieder jetzt? Oder was ist los? Und ich denke so, oh, so sollte man es haben, ein Kajak. Ein bisschen dünner, blauer Himmel, blaues Meer. Wow, so gut. Ich will es auch so haben, denkst du? Aber jetzt schauen wir das ganze Bild an. Und dann denke ich so, wow, will ich es wirklich so haben? Ja, ich weiss jetzt nicht, vielleicht ist es noch schön, da hier so verhangen in Schaffhausen, so gemütlich da, so kein Hai im Arsch und auf einmal, ja. Weißt du, was es uns will? Du, in der Bibel, wenn du Briefe liest, siehst und hörst du vielfach nur die eine Seite und du hast das gesamte Bild gar nicht. Der erste Punkt heute ist, die biblischen Briefe sind Teil einer Konversation. Philipper 2,18. Freut ihr euch ebenso, freut euch mit mir. Schau, es gibt 4 wichtige Sachen, die wir heute zusammen anschauen. 4 wichtige Sachen, die wichtig sind, wenn du in den Briefen, in der Bibel lesest. Und die 4 Sachen sind, du musst dir immer überlegen, wer schreibt. Oder wer redet da? In welcher Situation ist die Person, die da schreibt? Du musst dir überlegen. Das dritte ist, zu wem redet die Person? Und nach, und warum redet oder schreibt die Person? Das ist die vierte Frage, die man stellen muss. Also erstens, wer redet? Zweitens, was ist da für eine Situation? Drittens, zu wem redet er? Und viertens, warum redet die Person? Warum schreibt die Person? Das ist ja irgendwie ein Anliegen da. Also warum schreibt er? Und das wollen wir heute zusammen anschauen. Und wir lesen noch einmal ein Vers aus dem Philipper 3,1. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Wow, Halleluja. Und wir denken so, wow, ja genau, der Vers, den tätowiere ich mir gerade. Oder ich schreibe auf einen Balken schreibe daheim oder hinter ein Auto aufkleben. Oder ich lasse mir ein T-Shirt machen. So ein guter Vers. Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Und dann denke ich so, ja, der Paulus. Ja, ja, ich meine, der Paulus hat die meisten Briefe geschrieben, der hat das auch geschrieben. Und der Paulus, der kann das schon schreiben. Ja, ja, weißt du, der Paulus, dem geht es ja gut. Dann denke ich so, der hockt wahrscheinlich an seinem Mahagoni-Bürostuhl, Tisch da, habe ich ein Bild mitgebracht von dem. Und er hat wahrscheinlich irgendwie noch ein Schmine im Hintergrund, das schön brennt. Und wow, wie gut. Und dann kommt noch irgendeine so eine Butlerin und sagt, hey, Paulus, möchtest du noch Kaffee oder einen Tee oder einen Whisky oder was auch immer? Und ich denke so, ja, logisch, doch, das ist ihre Villa. Und dann, ja, wahrscheinlich logisch, schreibt er, ja, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört, Halleluja. Ja, der kann schon sagen, der kennt mein Leben nicht. Aber der Punkt ist, du kennst den Paulus sein Leben manchmal auch nicht. Weißt du, wie er das geschrieben hat? Hat es nicht so ausgesehen in seinem Leben? Es hat dann nach Gefängnis ausgesehen. Er schreibt es aus dem Gefängnis raus. Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Situation, wer schreibt es? Und in welcher Situation ist die Person? Es sagt uns mega viel über den Briefen aus. Er schreibt nicht, freut euch, weil ihr so viel Geld habt. Er schreibt doch nicht, freut euch, weil ihr so eine geile Frau oder einen geilen Mann hast. Er sagt doch nicht, freut euch, weil du so viel Besitz hast. Er sagt doch nicht, freut euch, weil du die halbe Welt schon gesehen hast. Oder weil du ein Haus hast. Oder irgend so Zeug. Er schreibt, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Egal wo du bist. Auch im Gefängnis, weil dann ist es nämlich nicht mehr. Schau, wenn du deine Hoffnung klammerst, an deine Umstände, wo du drin bist, an vergängliche Sachen, wo du drin bist, dann ist das ein dünner Halm, wo du dich dann festhältst. Und das macht der Paulus hier. Er schlägt eine Flagge ein und sagt, ich bin zwar im Gefängnis, aber wisst ihr was? Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Und das macht doch der Text schon ganz anders, liebe Freunde. Das macht der Text ganz, ganz anders. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer Frau. Die heisst Joni. Ja, muss ich es wieder lesen? Eareksson Tada. Genau. Und die gute Frau, die ist mit 17 am Baden. Wie manche junge Frau hat den Kopf an einem Stein angeschlagen und ist den Rest von ihrem Leben querschnitt gelähmt. Unglaubliche Story. Und die Frau macht ein Zitat. Und das Zitat möchte ich euch vorlesen. Leid bringt dich an eine Kreuzung. Du musst dich für einen Weg entscheiden. Den Weg bergab in die Verzweiflung oder den Weg bergauf in die Dankbarkeit. Gott ruft uns aus unserer Komfortzone raus und wir sollen handeln, obwohl nicht alles perfekt ist. Was für ein Zitat von dieser Frau. Und weisst, wenn ich das Zitat machen würde und meinen Namen unten dran schreiben, dann würde hier jeder sagen, hey Mischu, schönes Zitat, aber du hast doch keine Ahnung von Leid. Aber wenn die Frau das macht, oder wenn der Paulus sagt im Gefängnis, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört, dann bekommt das Zitat und das, was der Paulus sagt, ganz eine andere Kraft, ganz eine andere Bedeutung. Und darum ist wichtig, dass wir wissen, wer redet und in welcher Situation redet er. Das Zweite, was wir anschauen wollen, ist, zu wem redet er und warum redet er? Oder Warum schreibt er quasi schon einen Brief? Er hat ja nicht geschrieben, aber ja, egal. Die Bibel kann ja zu uns reden. Der zweite Punkt ist, die biblischen Briefe bezeugen das Leben der Kirche. Philipper 3, 12. Ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und der Paulus, gell? Der Paulus, das ist so, der Vers ist für ihn Programm. Jesus hat von ihm Besitz ergriffen. Der Paulus war ein Typ, der hat Christen verfolgt zuerst. Das war gegen Christen. Der hat die Christen nicht gern gehabt. Er ist dann hinten nachher und hat sie verfolgt und hat sie steinigen und umbringen. Das ist das, was er gemacht hat. Und dann auf einmal hat er ein Bekehrungserlebnis und Jesus begreift Besitz von ihm seinem Leben. Und er kehrt sein ganzes Leben 180 Grad auf den Haufen und fährt ein neues Leben an. Er sagt, hey, ja genau, Jesus ist Vergebung und Jesus ist die Hoffnung. Halleluja, und das muss jeder hören. Und er sagt, oh, es gibt noch so viele Städte in dieser Welt, wo die gute Nachricht von der Vergebung, von der Liebe von Gott noch nicht gehört haben. Und er, was macht er? Er geht auf Missionsreise. Er geht in die wichtigste Stadt zu dieser Zeit und gründet dort die Kirchen. Er gründet die Kirchen und Menschen kommen zum Glauben. Er predigt und er ist ein Zeitchen dort und er setzt irgendjemand als Leiter ein und wo er denkt, ja genau, das ist gut. Und dann geht er weiter, weil er sagt, weißt du, es gibt noch so viele Städte, wo noch nicht von dieser Liebe und von dieser Barmherzigkeit von Jesus gehört haben. Und er geht weiter. Das ist das, was der Paulus macht. Und dann schreibt er in eine Briefe. Er ist so wie in einem Coaching-Verhältnis. Gell? Es ist so wie, du musst dir vorstellen, das ist wie ihm sein Lebenswerk, die Killen. Er hat sich dort seine ganze Zeit rein investiert. Er hat sich dort reinkopiert. Er hat dort alles reingegeben. Es ist wie ein Vater und seine Kinder. Es ist für ihn so wichtig, weil er sagt, wenn es in diesen Städten keine Killen gibt, dann erzählt er niemand von Jesus. Verstehst du? Keine Killen, kein Jesus. That's it. Das erzählt niemand. Und darum war ihm das so wichtig, dass es der Kirchen gibt. Also gut, was passiert? Er geht weiter. Und der Paulus kommt in eine Stadt, und wir schauen uns zusammen an, den Korintherbrief, die Stadt Korinth. Er kommt in eine Stadt Korinth. Und man sagt, es war eine der heftigsten Städte überhaupt. Man sagt, dass vielleicht etwa 700'000 Leute erlebt haben. Und die haben dort keine Moral gesetzt und nichts gekannt. Die haben einfach sexuelle Freizügigkeit gelebt. Die haben Alkoholkonsum gelebt in Übermengen. Die haben einfach Party, Rausch ohne Ende. Es gibt keine Regeln, es gibt kein Gesetz, es gibt keine Moral, es gibt nichts. Hauptsache, es tut dir gut, hast du das Gefühl. Und juhu, jalo. Kommt uns ein bisschen bekannt vor. Gut. Ja, krass, gell? Da kommt er her und er predigt von diesem Jesus. Von dieser Liebe, von dem Gott, der es gut meint und uns möchte vergeben. Und Menschen kommen zum Glauben. Er gründet eine Kirche. Und er bleibt ein Zeitchen dort. Und er geht weiter. Und setzt jemanden als Leiter ein und sagt, es gibt noch so viele Städte, die Jesus noch nicht kennt. Die nicht von Jesus predigt wird. Und dann, ein Zeitchen später, gehört er von dieser Kirche von Korinth. Er hört, dass die Kirchengründung völlig schief läuft. Dass es ein völliges Durcheinander ist. Das musst du dir vorstellen. Das ist eine Stadt. Korinth. Da ist niemand in die Sonntagsschule. Da kennt niemand die Sonntagsschullieder. Da hat niemand mit seinem Kind von Jesus erzählt. Es hat keine Werte gegeben. Die Leute sind nicht mit Werten aufgewachsen, wie wir sie hier kennen. Treue, Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Freundlichkeit, das gibt es nicht. Das war das Gegenteil. Und er hört, dass die Kirchengründung schief geht. Und es tut ihm weh im Herz. Das ist das, was passiert. Es tut ihm weh im Herz. Und er hört, die haben Gewalt während der Celebration. In der Kirche. Hey, aus einer Angesetzung. Hey, Streit. Verstehst du? Musst du dir vorstellen. Heute hier am Abend da im Feuer, da schlägt man zwei da. Geht ja gar nicht da. Da ist etwas anderes da. Oder da hier wird eine Celebration. Vielleicht irgendwie, habe ich einen Punkt nicht gut gesagt. Einer steht auf und sagt, hey, Mischu, nein, das kann man so nicht sagen. Der andere steht ein anderer auf und sagt, Momo, das finde ich mega cool. Und mit kommt noch einer und sagt, nein, das sehe ich anders. Es gibt noch dritte Meinung, ist auch noch wichtig. Und dann kommen der Alte mir führen und sagen, hey, was wollt ihr mir abhöbeln oder was? Und dann haben wir riesen Sachen. Halt mal einen mehr eins. will mich vor die Bühne oben abschliessen. Ich schlage zurück und eine riesen Sache. Verstehst du? Stiel kommen zu fliegen, Schuhe, was wenn mir Blut fließt, die nehmen das Predigerpult und schlassen ab und sagen so, schiessen das Mikrofon und wow! Ja! Dann kommt einer und hat noch ein Bierglas in Hang und schlägt so noch irgendwo her und so, boom, Mann, hey, ja! Und das, Gewalt in der Kirche, gell? Streitereien. Er sagt, hey, ja, liebe Freunde, vergebt einander. Es geht eigentlich um Vergebung im Christsein. Weißt, es ist wichtig, dass ihr einander vergebt, dass ihr in Liebe miteinander redet. Und in Liebe miteinander im Gottesdienst umgeht und Zeit. Es ist wichtig. Es ist nicht gut, wenn es Tote gibt in der Kirche. Weißt du, das ist scheiße mit Schnär. Für die Kirche, das ist nicht gut. Ja, du lachst jetzt, aber es wäre wirklich nicht das Gute mit. Gut, etwas anderes, was ich gehört habe, ist Sex. Sex ist etwas Gutes, gell? Ich meine, das ist kein Problem, ich habe Sex. Also, ja. Also, ja. Ich bin Vater von den Kindern, logisch. Aber ja, das ist egal. Too much information, ich weiss. Lassen wir das Thema. Und Sex ist auch etwas so Wunderschönes. Und, aber er gehört, dass tatsächlich einer mit der Schwiegermutter Sex hat. Okay. Und er hat sich... Ja, du lachst jetzt, gell? Das ist im Fall nicht so lustig. Der hat sich für Jesus entschieden und der hat wahrscheinlich Leben in Freiheit. Der hat sich so frei gefühlt. Nein. Der hat sich so frei gefühlt. Und Jesus hat ihn frei gemacht von allem. Der hat das Gefühl, ich kann alles machen, was ich will, oder? Ich kann sogar mit der Schwiegermutter schlafen, oder? Und Paulus schreibt zurück, hey, Sex ist im Fall kein Problem. Es ist schon gut, Sex ist gut. Aber es ist wichtig, dass du weißt, mit wem du schlafst und mit wem du vielleicht auch nicht schlafst. Und du kannst schon in der Stadt Korinth natürlich ohne Moral. Du kannst mit jedem umvögeln, wie du willst. Aber im Fall hier in Chile haben wir Respekt vor Gott und vor den Menschen, die Gott gemacht hat. Das ist ein bisschen anders. Das ist das, was er zurückschreibt. Und er gehört doch tatsächlich zu Ritten. Und er gehört zum Beispiel, sie sind besoffen. Und sie sind besoffen. Während dem Abendmahl. Schade, haben wir heute kein Abendmahl. Stell dir mal vor! Das musst du praktisch dir vorstellen. Die sind besoffen während der Celebration. Während dem Abendmahl. Einfach einen dran. Hangover in der Kirche. Stell dir das mal vor, im Foyer aus, wir würden alle auf den Sofas rumliegen. Und noch, oh, Abendmahl, hey, ja, ist mir noch ein bisschen Abendmahl. Ja. Er schreibt nicht zurück, dass Alkohol schlecht ist. Aber er sagt, hey, Hangover in Kirche, besoffen während des Abendmahl, ja, vielleicht nicht ganz so ideal. Jesus hat kein Hangover am Kreuz. Das ist ein bisschen ernster. Jesus ist ins Kreuz gegangen für unsere Sünden. Das ist das, was er zurückschreibt. Und Luke Paulus schreibt ganz praktisch zurück, die Briefe, das sind nicht theologisch korrekte Abhandlungen. Briefe sind aus dem Leben, vom Leben, für das Leben. Es sind praktisch. Und Paulus hat einfach praktisch reagiert. Du musst dir vorstellen, die Kirche waren für ihn das Wichtigste, weil er gewusst für die Stadt, es ist so eine Hoffnung, es gibt sonst keine Kirche dort, niemand erzählt von Jesus. Niemand lebt die Werte, was die Kirche nicht gibt. Und wenn die Kirchengründung schief geht, dann gibt es da kein Licht mehr in dieser Stadt. Darum hat er denen zurückgeschrieben. Und natürlich, es hat ihn mega verletzt. Und manchmal kann man in voller Liebe etwas sagen, auch mega positiv, und manchmal musst du auch in voller Liebe etwas sagen, ein bisschen mit dem Finger. Liebevolle Zurechtweisung oder was auch immer. Aber es war ihm wichtig. Es war ihm sein Ein und Alles. Er schreibt ganz praktisch zurück. Er schreibt einfach zurück. Er schreibt zurück, hey, Sex ist schon gut, du musst nur wissen, mit wem und mit wem nicht. Er sagt nicht, Alkohol ist schlecht, aber Hangover während des Abendmahls ist zu viel. Er sagt, hey, vergebt einander, um das geht im Evangelium. Nicht, dass wir zusammen schlägeln in der Kirche. Liebe Freunde, bist so gut. Das ist das, was er macht. Und er nimmt den Brief und er gibt ihm einen Finger und dem Timotheus. Und der Timotheus geht. Der geht auf Korinth. Und ich weiß auch nicht, was würdest du machen? Was würde ich machen? Was würden wir machen? Stell dir vor, du bist der Gründer von so einer Organisation. Du bist der Leiter von so einer Organisation. Und es geht alles schief. Von einem Geschäft oder von einer Familie. Oder von einer Kirche. Was weiss ich? Was würdest du überlegen? Was würden wir machen? Logisch schreibt er zurück. Logisch, man würde auch zurückschreiben. Wenn es doch mit meiner Familie auch nicht gut geht, mit meinen Kindern, dann würde ich auch etwas sagen. Das ist doch normal. Und er schreibt also zurück. Und er schickt den Timotheus auf Korinth. Und er wartet. Und geduldig, ungeduldig wartet er. Was denken Sie? Was denken Sie? Und er wartet, bis er wieder zurückkommt. Und wenn er dann endlich zurückkommt, sagt: Hey, lieber Timotheus. Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt auf meinem Brief? Ah, lieber Timotheus, sag mir's bitte. Und er sagt: Weißt du, was Sie gesagt haben? Du hast keine Ahnung. Du kannst nicht schreiben. Du kannst nicht predigen. Du bist nicht mal einer von diesen 12 Aposteln. Wer bist du so? Und wir haben im Fall gesehen, wie du Geld geklaut hast im Kollektorsäckchen. Hoppla. Danke vielmals. Logisch ist der Paulus verletzt. Wenn er ja. Logisch ist er verletzt. Ich meine, er gibt sein letztes Hemmli für die Killen, für die Gründungen. Und dann kommen die Leute und sagen: Hey, du bist im Fall scheiße. Und er sagt: Ja, genau, super, wer hat denn die Kirche gegründet? Der Petrus mit der Riesenfresse. Der Thomas, der Zweifler. Nein, ich? Hallo? Ich bin dorthin gegangen. Und hat er wirklich das Gefühl, ich habe Geld geklaut. Hey, Mann, ich habe nichts anderes als die Kirche aufbauen. Ich meine, es ist nur gut. Sicher nicht Geld geklaut. Es ist wahnsinnig geworden. Und was er macht, ist, er schreibt den zweiten Brief. Und er tut sich vor allem rechtfertigen in diesem Brief. Auf die Anschuldigungen. Und er schickt ihn zurück. Und er nimmt das mal unter Timotheus für ihn zurückschicken, nimmt den anderen. Denkt, vielleicht kommt es dann besser. Whatever, hätte ich vielleicht auch genommen. Vielleicht war Timotheus nicht der gewesen. I don't know. Er nimmt jedenfalls den Titus. Er nimmt den Titus und schickt ihm den Brief. Und schau, ich weiss nicht. Ich wäre auch verletzt. Es ist so, wenn du so Anschuldigungen bekommst, es ist so, wie stell dir vor, es ist wie eine Mutter, die ihr Leben gibt für ihre Kinder, die kocht, die putzt, die wäscht, die alles macht, den Haushalt und sich das Beste gibt, dass sie gut aufwachsen. Und am Schluss kommen die Kinder her und sagen: Hey, du bist eine scheiß Mutter. Ey. Ja, du, dein Essen ist grusig, du kannst nicht kochen, du kannst nicht waschen, du nimmst nicht per Wohl. So undankbar, Mann. Ja. Ich wäre auch verletzt, ich würde auch einen zweiten Brief schreiben. Und er schreibt den zweiten Brief und schickt den Titus. Und 2000 Jahre später diskutieren wir über den Korintherbrief, was genau das alles bedeutet. Wie gross der Becher ist beim Abendmahl. Ob jetzt der wirklich Alkohol drin ist oder nicht. Und es ist, verstehst du mich richtig, ich finde es auch gut, dass man das diskutiert. Weil wir können viel von diesen Briefen lernen. Und ich bin sehr dankbar. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns immer überlegen, hey, wer hat den Brief geschrieben? In welcher Situation hat er geschrieben? An wem hat er ihn geschrieben? Und warum hat er ihn geschrieben? Das sind die wichtigen Sachen, die wir aus dem heraus lernen können. Und ich möchte gegen Schluss gehen von meiner Message. Und ich möchte heute eine Überlegung mit dir anstellen, oder mit uns alle zusammen anstellen. Wer der Paulus heute schreiben würde, in die heutige Zeit, zu den heutigen Menschen. Was würde er schreiben? Was würde er zu uns schreiben? Was sind die Sachen, die er ansprechen würde? Und es gibt 4 Sachen, die wir zusammen anschauen wollen, wo die Gesellschaft nicht mehr gerne darüber redet. Manchmal leider auch wir Christen nicht, aber wo die Gesellschaft nicht mehr gerne darüber redet. Und das Erste ist Leiden. Schau, wir reden nicht mehr gerne über das Leiden. Christi und Leiden heute geht nicht. Es geht nicht mehr. Weißt du, Christi heute ist Leben vom Glory to Glory, vom Grace to Grace. Weißt du, Gott segnet dich und er segnet dich noch mehr. Halleluja. Weißt du, ich glaube auch, dass es Gott gut meint mit uns. Und das ist etwas, was ich predige. Gott meint es gut. Es ist keine Frage. Aber wegen dem heisst es nicht, dass es kein Leiden mehr gibt. Da gibt es heute Theologien von Heiligen. Du hast nur zu wenig geglaubt. Weißt du, man wird immer gesund. Weißt du, immer. Hier. Immer jetzt. Es gibt so viel Zeug, wo Leid nicht mehr geht. Es geht nur noch, Gott segnet dich und du musst noch mehr haben. Und Gott segnet dich noch mehr. Und du hast noch ein größeres Auto, noch ein größeres Haus und noch mehr Geld. Aber Leid und Christsein geht heute so viel nicht mehr. Wir reden nicht darüber. Aber wenn ich die Bibel lese, liebe Freunde, dann sehe ich das manchmal ganz anders. Die ersten Christen, die Jünger, Die haben gelitten, die sind verfolgt worden, sie sind sogar umgebracht worden. Jesus selbst ist jetzt Kreuz. Wenn du den Weg von Jesus gehen willst, ich möchte dir heute ein Statement sagen. Ein Satz, ein Zitat, das ich gerne mache, ist: Der Weg nach oben geht nach oben, liebe Freunde. Jesus ist gekommen, zum Dienen, nicht zum Bedient werden. Das ist das, was ich in der Bibel lese. Natürlich, ich liebe es und Gott meint es gut mit dir. Es ist keine Frage. Und ich tue das so viel, was gerne betonen, aber heute möchte ich das eigentlich nicht. Heute möchte ich dir eigentlich sagen, der Weg nach oben geht im Fall nach oben, liebe Freunde. Und wir reden so nicht mehr gerne, aber das Lied ist ein Tabu geworden. Leid als Christ gibt es nicht mehr. Das Zweite ist der Tod. Wir lesen nie in einem Magazin, das hip ist, wie du dich auf den Tod vorbereiten kannst. Den Tod gibt es nicht. Wir können mit dem Tod nicht umgehen. Wir können mit dem Älterwerden nicht umgehen. Wir lassen uns liften mit 60, dass wir aussehen mit 20. Und wir lassen uns liften mit 20, dass wir aussehen wie 40. Oder 30 ist vielleicht ideal, was weiß ich, so 34 vielleicht. Ja, genau, egal. Aber ja, zwischendurch ein bisschen lachen ist auch gut, gell? Aber der Punkt ist, weißt du, die Botschaft, die hängt, es ist kein Problem. Ja, nichts, es ist, du musst selber wissen, was du mit deinem Körper machst. Völlig ironisch. Ich will nichts gegen das sagen. Aber der Punkt ist, die Message, die hinter dem steht, ist always fresh, always cash, always young. Alles ist ironisch, Halleluja. Aber wisst ihr was, das ist eigentlich die Botschaft vom Himmel. Always young and always fresh and always cash. Das ist die Botschaft vom Himmel. Eigentlich. Aber eine Ewigkeitsperspektive gibt es nicht mehr heute. Niemand denkt mehr, wow, geil, ich möchte in etwas investieren, das ewig Bestand hat. Niemand will Geld oder Zeit oder irgendetwas investieren, das über den Tod rausgeht. Das ist ja völlig uncool. Jetzt musst du alles erleben. Jetzt musst du alles sehen auf dieser Welt, alles bereisen. Jetzt musst du möglichst viel Stutz machen. Jetzt musst du möglichst viel Zeug kaufen und erleben, wie du nur kannst. Und pack's und nimm es so zusammen und pack möglichst viel ein in dein Leben, wie du kannst, weil dann gibt es nichts mehr. Kein Mensch, niemand überlegt sich, dass es vielleicht weitergeht. Niemand mehr. Das ist etwas, was wir über den Tod nicht einmal mehr killen. Und wir tun so, es gibt es nie mehr, ja, es gibt nichts mehr, fertig. Du lebst nur einmal. Wir leben so, es gibt es keinen Morgen, aber liebe Freunde, es gibt einen. Und es macht Sinn, wenn wir uns überlegen, dass das, was wir hier machen auf dieser Welt, positive oder negative Auswirkungen hat auf unsere Zukunft. Aber über den Tod wird heute niemand mehr. Das Dritte, was ich dir sagen möchte, ist das Gericht. Oh, es wird immer besser heute Abend. Himmel und Hölle. Ja, ja. Sorry, gell, wenn ich jetzt ein bisschen... Aber ich sage dir, es ist doch einfach Fakt. Das, ich möchte es einfach sagen. Es ist doch einfach Fakt. Es wird doch kein Mensch mehr bei Himmel und Hölle. Du bist wahnsinnig. Himmel und Hölle, bist du von gestern? Du kannst doch niemandem sagen, dass es Himmel gibt und eine Hölle gibt und die Menschen in den Himmel kommen und die Menschen in die Hölle. Geht's noch? Schon völlig nicht. Das ist schon... Hui. Schwierig. Politisch unkorrekt. Was weiß ich? Geht nicht. Das Gericht kannst du heute nicht mehr reden. Ich komme jetzt und sage, du bist wahnsinnig geworden, Mischu. Kannst doch nicht. Wir sagen, ja, schau, es gibt vielleicht verschiedene Götter. Vielleicht der Buddha oder Mohammed. Und vielleicht gibt es ja auch noch den Jesus. Aber am Schluss ist eh alles das Gleiche. Hat nochmal verschiedene Namen und so. Ja, mit dem können wir uns vielleicht anfreunden. Gell, so. Aber es gibt nur einen Weg. Nein, du bist wahnsinnig. Es gibt nur einen Weg. Ja. Aber es heisst die Bibel nicht, es gibt die Wege. Jesus ist der Weg. Das ist das, was ich in meiner Bibel lese. Jesus ist der Weg. Aber ich weiss, über das kann man heute fast nicht reden. Jesus ist die Vergebung. Nehmen wir das Letzte noch. Noch ein Absackerli zum Schluss. Ein bisschen Galgenhumor noch. Moral. Viertens. Wir wollen keinen Gott mehr, der uns einengt und uns sexuell einschränkt. Wir sagen, kann der Liebe falsch sein? Nein, ich kann die Liebe verletzen. Nein, sicher nicht. Die Liebe kann doch nicht verletzen. Die Liebe kann doch nicht falsch sein. Hey, tu doch nicht so heimisch. Vor 20 Jahren ist doch klar gewesen, dass Flitterwoche Flitterwoche sind. Das ist mit Flitterwoche und das hat noch geheissen Flittern. Ja. Wenn du das heute sagst und den Standpunkt hast, dann bist du so engstirnig. Ist doch heute egal, geh doch in die Ferien, hab doch Sex vorher, ist doch wurscht. Es ist egal heute. Und wir können das schon predigen, Kirche, und vielfach hört man es gar nicht. Will es gar nicht hören. Egal. Ja, lo, was sollst du mir schon sagen? Ich weiss. Ist heftig heute zum Schluss. Kannst du sonst noch den Morgen-Podcast hören? Dann habe ich etwas anderes gesagt. Für die Einsegnung habe ich das anders auf den Punkt gebracht. Aber schau, ich möchte dir heute sagen. Wir haben wirklich, wir haben manchmal das Gefühl, wir sind das Zentrum und die Welt dreht sich um uns persönlich selber. Wir definieren, wie die Bibel ist. Wir definieren, wie Gott ist und wie Gott soll sein oder sollte sein. Und wir spannen Gott vor unseren Karren. Aber ich möchte dir eins sagen. Gott ist im Fall der Karren. Du kannst Gott nicht vor die Karren spannen. Und wir haben wirklich manchmal das Gefühl, wir hier sind das Zentrum des Universums. Und wir sagen jetzt, wie Gott soll sein und wie er nicht soll sein. Das kannst du schon machen. Und Gott sagt, ja. Und wer bist du so? Und schau, du bist nicht das Zentrum. Du bist es nicht. Gott ist das Zentrum. Schau, in 60 Jahren interessiert das niemand mehr. In 60 Jahren sind wir nicht mehr da. Aber Gott ist immer noch da. Gott ist immer noch da. In 100 Jahren interessiert deine und meine Meinung niemand mehr. Aber Gott ist immer noch da. Vor 300 Jahren waren wir noch gar nicht da. Aber Gott ist schon da. Im Fall. Gott ist im Fall das Zentrum des Universums. So sieht es aus, liebe Freunde. Und wir haben manchmal das Gefühl, wir sind es. Aber wir sind es nicht. Wir definieren nicht. Gott definiert. Und wir sind nicht der Anfang und das Ende. Gott, liebe Freunde, nochmal, ist der Anfang und das Ende. So sieht es aus. Das ist der Punkt. Und ich weiss, ich bin ein bisschen... Es ist mir manchmal wichtig, auch einmal so etwas zu sagen. Schon gut, ist völlig in Ordnung. Gott definiert, was Leiden ist, was der Tod ist, was das Gericht ist und was Moral ist. Wir lesen noch einmal Philipper 3,12. Dabei ist mir nun klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe. Dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen. Damit der Siegespreis einmal mir gehört. Wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Was ist das Ziel? Liebe Freunde, was ist das Ziel? Was ist dein Ziel? Was ist unser Ziel? Sex? Geld? Macht, Bekanntheit, Häuser, Besitz. Was ist das Ziel? Jesus ist das Ziel, liebe Freunde. Jesus ist das Ziel, liebe Freunde. That's it. Schau, ich möchte die Predigt verrückt auf abschliessen. Ah ja. Ich möchte dich fragen heute, hey, überleg dir dein Leben. Schau dein Leben an. Und frag, ist Jesus überall in deinen Lebensbereichen vorne? Um wem geht es in deinem Leben, in deinen verschiedenen Lebensbereichen? Geht es um dich? Oder geht es um Jesus? Hast du dein Leben Jesus übergeben? Hast du deine einzelnen Bereiche Jesus übergeben? Und du weißt ja, Gott ist ein Gentleman, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er klopft immer wieder an. Und er macht nicht alles auf das Mal. Wir haben verschiedene Lebenszimmer, weil unser Leben als Haus betrachtet ist. Und vielleicht ist heute der Tag, wo Gott wieder einmal anklopft bei einem bestimmten Zimmer bei dir. Ich weiss nicht bei welchem. Vergebung. Groll. Minderwert. Stolz. Selbstannahme. Freundlichkeit. Sex. Finanzen. Macht. Ich weiss nicht, in welchem Zimmer. Aber ich möchte heute beten. Ich möchte heute beten. Und komm, lass uns aufstehen zum Gebet. Das ist mega gut. Wir können immer nicht zusammen einen Song singen. Wenn du willst, kannst du mitbeten und einfach mit deinem Leben zu Gott kommen. Stück für Stück. Jesus. Was für ein Abend. Danke vielmals, dass du ein Gott bist, was gut mit uns. Ja. Du liebst uns. Und das ist etwas, von dem können wir einfach mal ausgehen. Das ist keine Frage. Und Jesus, ich möchte einfach dir nachfolgen mit meinem Leben. Und ich weiss, ich bin noch nicht am Ziel. Aber ich möchte das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich möchte dich nicht aus den Augen verlieren. Ja. Und ich bin heute da und ich möchte dich heute bitten, soll ich im nächsten Song anklopfen bei mir? Ich habe Mut. Ich bete das nur, wenn du jetzt Mut hast. Ich bin heute da und ich habe Mut. Zum Zeichen von meinem Mut lege ich mir alle die Augen zu, lege ich meinen Hang auf mein Herz, wenn ich das möchte. Du bei mir anklopfen, Jesus. Ja. Bei einem Zimmer, in meinem Leben, wo du einfach mich möchtest. Wo du möchtest eine Veränderung geben in meinem Leben. Ja. Du möchtest, dass mein Leben dir ähnlicher wird. Ja. Klopf du an, Heilige Geist, bei mir. Ja. Mach du das. Weil du meinst es gut mit dem mir und du kannst es wirklich gut machen. Danke vielmals, bist du ein Gott, der uns immer wieder verändert und näher bringt zu dir und zu Menschen macht, die dir ähnlicher werden und voller Liebe, Freude und Frieden und Vergebung und Selbstbeherrschung und Treue und Freude. Ich lobe dich und ich preise dich. Ich will dich anbeten, Jesus. Amen.